Das heißt, die Plattform übernimmt immer stärker die ganze operative Seite, während man aber natürlich strategisch immer noch die Konzepte erarbeiten muss, immer noch sich überlegen muss, ja, welche Produkte, ne, mit welchen Angles kann ich dann das Produkt verkaufen und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eher ein Shift der Skills, wie jetzt ein, wir werden komplett ersetzt.
Advertising. Also wir sprechen jetzt mal so von Social Ads und Suchmaschinen-Ads. Also diese zwei Perspektiven, die schauen wir uns heute genauer an. Und was schauen wir uns denn so ganz genau an? Naja, die Frage, was erwartet uns denn 2024, wenn wir dafür bezahlen wollen, dass Menschen unseren Content sehen sollen? Ja, darüber sprechen wir heute. Ja, wer denn eigentlich? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen. Und heute zur Ausnahme ist mal nicht der Patrick mit mir da, sondern der Christoph.
Und eigentlich sagt der Patrick immer erwischt, also werde ich das jetzt auch mal machen. Liebe Grüße gehen raus an Patrick. Ja, ich bin Christoph, ich bin einer der beiden Gesellschafter und Geschäftsführer der 121 Watt. Und ich freue mich riesig, heute meine Premiere in diesem Jahr zu geben und wünsche erstmal allen ein frohes neues Jahr. Mit uns sind der Marc und die Ann-Kathrin, beides absolute Profis auf ihrem Gebiet und Trainer bei der 121 Watt. Die Ann-Kathrin eher für das Thema Meta-Ads. Der Marc kommt ganz klar aus der Google-Richtung und wir freuen uns riesig, dass ihr heute dabei seid.
Absolut. Und lieber Marc, liebe Ann-Kathrin, vielleicht sagt ihr uns noch so ein bisschen, naja, Christoph hat ja schon gesagt, so was eure so Schwerpunkt ist, aber warum liebt ihr denn, was ihr so tut? Das ist auch so eine Lieblingsfrage von Patrick und wir ehren heute den Patrick, wenn er schon nicht da sein kann. Liebe Ann-Kathrin, fang doch mal an. Was begeistert dich so an deinem Job, an dem, was du tust, außer dass du gerade in Kapstadt sitzt für alle da draußen, nachdem ich gerade so ganz akute Sehnsucht in den Süden verspürt habe, will ich die mit euch teilen. Und liebe Ann-Kathrin, was begeistert dich so am Thema Social Ads, Meta Ads?
Also außer dem Thema Kapstadt, gute Frage, nein, Spaß. Also eigentlich so tatsächlich diese Mischung aus dem Datengetriebenen und dem Kreativen. Also man kann irgendwie so beide Gehirnhälften aktivieren und ja, irgendwas Kreatives machen, aber dann auch doch dabei sehen, was kommt denn bei rum und was funktioniert und was funktioniert eigentlich nicht. Das ist so das, was mich antreibt.
Und Marc, wie ist es bei dir?
Die Schnelllebigkeit letzten Endes bei Google. Also vergeht, glaube ich, keine Woche, wo irgendein Update ausgerollt wird, sei es bei den Anzeigen, dass Google wieder was Neues testet oder im SEO-Bereich. Ich glaube, es ist die Schnelllebigkeit, dass du immer am Ball bleiben musst. Und das macht das Ganze so spannend, finde ich.
Und das ist ein super Stichwort, denn wir unterhalten uns ja heute über die Zukunft. Also wir versuchen mal in die Glaskugel zu gucken und zu schauen, sozusagen, wie könnte eigentlich das Jahr 2024 und vielleicht sogar ein Stück weit in das Jahr 2025 die Welt aussehen. Und wir sind total gespannt, wie ihr beiden Experten das so ein bisschen beurteilt. Wer mag denn von euch anfangen? Ann-Kathrin, magst du mal starten, sozusagen aus deinem Blickwinkel heraus? Wo stehen wir eigentlich gerade mit dem Thema Meta-Ads? Was ist vielleicht auch so in der jüngsten Vergangenheit passiert und wie geht es weiter?
Ja, also wir haben jetzt ja eigentlich so 2 bis 3 Jahre, wo sich das Ganze echt ein paar Mal absolut geschiftet hat. Natürlich irgendwie begonnen mit iOS 14 und. Das heißt, das Tracking wurde einfach immer schwerer und die Plattform hat dann natürlich angefangen, extrem stark zu automatisieren, sodass das ganze Targeting eben viel stärker automatisiert wird, weil wir können halt nicht mehr so viel tracken. Die Plattformen modellieren viel mehr als davor. Und das Tracking wurde eben viel stärker automatisiert und deswegen hat sich für uns als Werbetreibende ja der Hebel auch sehr stark verschoben. Ja, also während wir früher so das kleinste Nischentargeting versucht haben zu finden, was dann irgendwie performt, ist das jetzt gar nicht mehr so der Hebel, sondern jetzt verlassen wir uns da zunehmend, nicht nur, aber zunehmend auf den Algorithmus, was die ganze Optimierung und das Media Buying sozusagen angeht und schauen eigentlich immer stärker, dass wir außerhalb des Ads Managers arbeiten und zwar an Creatives, an der Strategie, ne, welche Produkte pushen wir überhaupt und so weiter. Das heißt, diese Arbeit außerhalb des Ads Managers ist eigentlich das, was aktuell so das Wichtigste ist und das sehe ich definitiv auch für 2024, dass sich dieser Trend sogar noch verschärfen wird.
Du hast gerade gesagt, wir vertrauen sehr, sehr stark auf den Algorithmus. Das ist ja häufig so eine Blackbox. Und Marc, bei Google sehen wir ähnliche Tendenzen, richtig?
Mhm, definitiv. 2024 wird ein spannendes Jahr, auch hinsichtlich Tracking. Der Google Chrome wird keine Cookies mehr akzeptieren letzten Endes. Das heißt, da müssen wir uns was überlegen, wie wir auch noch an die Daten kommen, um die Kampagnen gut aussteuern zu können. Dann das Thema Automatisierung ist bei Google ein großes Thema. 2021 ist Google mit den PMax-Kampagnen, Performance-Max-Kampagnen gestartet. Das werden sie wahrscheinlich 2024 auch weiter ausbauen. Das Thema Automatisierung wird forciert werden. Und auch das Thema Creatives letzten Endes wird spannend werden. Google setzt vermehrt auf das Bewegtbildformat. Wir kennen die horizontalen Videoformate letzten Endes. Das vertikale Videoformat wird dazukommen, was Google pushen wird aus meiner Sicht mit dem Thema Shorts. Also es bleibt, glaube ich, 2024 sehr spannend und uns wird es nicht langweilig werden.
Das ist schon mal gut.
Mir geht es als Trainer immer so, wenn ich, ich habe ja sozusagen zwei Abschnitte, einmal über Meta-Ads und einmal über Google-Ads bei mir im Seminar. Und jedes Mal, wenn ich dann drauf bin, muss ich da immer reinschauen und mir anschauen, welche Einstellung ist eigentlich jetzt gerade schon wieder versteckt worden. Und teilweise ja auch wirklich extrem schwierig noch zu finden, zum Teil auch schlicht ergreifend abgeschafft worden. Und wie ist das eigentlich so? Stirbt unser Eins aus? Also macht am Ende alles dann sozusagen nur noch die Plattform für einen und man selber sollte die so schalten und walten lassen? Oder gibt es in eurer Meinung Dinge, die auch in Zukunft noch sozusagen eingestellt werden müssen, zumindest für bestimmte Fälle und Geschäftsmodelle?
Ja, also aus meiner Sicht ist es so ein bisschen wie damals, als iOS 14 eben kam sozusagen oder eingeführt wurde, wo wir dann ja plötzlich diesen ganz krassen Shift eben auf Creatives hatten. Das heißt, eigentlich von so einem ganz datengetriebenen Menschen, der da davor sitzen musste, war das dann plötzlich jemand, der datengetrieben sein musste, aber gleichzeitig eben auch super kreativ sein musste und halt Creatives bauen können musste so und das eben auch gut. Und jetzt shiftet sich eben das Ganze nochmal. Das heißt, von diesem sehr operativen Ansatz wird das Ganze eben strategischer. Das heißt, die Plattform übernimmt immer stärker die ganze operative Seite, während man aber natürlich strategisch immer noch die Konzepte erarbeiten muss, immer noch sich überlegen muss, ja, welche Produkte, ne, mit welchen Angles kann ich dann das Produkt verkaufen? Und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eher ein Shift der Skills, wie jetzt wir werden komplett ersetzt.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was braucht jemand, der Meta-Ads-Manager, sage ich jetzt mal so verkürzt, werden will oder sein will. Marc, was braucht jemand, der 2024 Google-Ads-Manager sein will? Also wo liegen da die Schwerpunkte in den Skills, die jemand mitbringen muss, um da gut zurechtzukommen?
Die Ann-Kathrin hat es schon beschrieben, also es sind zwei Seiten vielleicht. Zum einen so das Gestalten von Creatives, wie welche Banner lade ich hoch, wie sollen Produkte gestaltet werden und so weiter und so fort. Und dann aber auch noch so ja das Kampagnen-Setup logischerweise, gepaart mit dem Technischen, dass das Tracking entsprechend auch passt. Und alles in Summe macht dann letzten Endes mit der Erfahrung den guten Google Ads Manager aus.
Wir sehen ja, bei Meta zum Beispiel ist es ja wichtig, dass man auch viel mit Formaten experimentiert. Und jetzt finden aber die Formate ja zumindest auf einer und derselben Plattform statt. Das ist ja, wenn wir uns bei Google Ads sind, ja nicht immer der Fall. Das ist ja nicht alles immer nur bei Google. Kann man für Google Ads auch so ein Format, so eine Formatstrategie, ein Formattrend sehen, der sich vielleicht schon angekündigt hat 2023 und sich fortsetzt? Worauf sollte man als Unternehmen setzen?
Also Formattrend letzten Endes ist mit den PMax-Kampagnen, glaube ich, geschaffen worden, dass du nur noch Assets hochlädst. Assets an sich sind Textbausteine, sind Bilder, sind Videos sozusagen. Aus denen kombiniert Google Anzeigen und baut daraus Creatives. Ansonsten ist das Thema, wie eingangs schon gesagt, Bewegtbild ein großes Thema, glaube ich. Google versucht bei jeder PMax-Kampagne ein Bewegtbild mit dazu zu packen. Wenn du es als Advertiser nicht schaffst, dann versucht Google aus Bildern letzten Endes Videos zu generieren. die gut ausfallen können, aber dann auch eher schlechter ausfallen können. Und von daher sollte man zu jeder PMax nach Möglichkeiten Video hochladen. Und beim neuen Kampagnentyp Demand Gen, der aus den Discovery Ads letzten Endes entstanden ist, setzt Google auch aus einer Kombination Bewegtbild, Hochformat, Querformat Videos plus Bilder letzten Endes, um so im Upper Funnel tätig zu werden und um den Demand letzten Endes, den Bedarf zu wecken.
Mhm. Ann-Kathrin sah so aus, als ob sie gerade was dazu beitragen wollte aus der Metaperspektive.
ja, wir haben ja jetzt auch die Advantage Plus Creative, also Advantage Plus Creative, also diese Optimierung von Meta eben, wo Meta ganz unterschiedlichste Elemente des Creatives nochmal selbst anpasst. Und dazu gehört halt auch, dass zum Beispiel Text-Improvements gemacht werden, dass aber teilweise eben auch so ein Balken einfach über das Creative gelegt wird, wo dann nochmal die Headline reingezogen wird. Das mag auf Beta-Ebene vielleicht gut funktionieren, weiß ich nicht, aber es sieht halt einfach schrecklich aus. Ich glaube, jeder Branding-Abteilung würde sich die Nägel hochrollen, wenn man das so sagen darf. Ich bin da auch so ein bisschen, wie Marc gerade gesagt hat, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so optimal, auch von der Gestaltung her, was diese diese automatisierten Funktionen können.
Ich glaube, man darf dem Grafikdesigner nicht sagen, ich habe einen Banner gestaltet mit Google oder mit Meta-Ads. Die würden sagen, Gott, das ist doch nie und nimmer ein Banner. Letzten Endes ist es ein Zusammensetzen aus allen einzelnen Bausteinen. Aber was ich bei Google sehe, dass es immer wieder besser oder verbessert wird letzten Endes. Dass auch Hintergründe zu dem hochgeladenen Bild angepasst werden. Der Verlauf wird entsprechend eingestellt und so weiter und so fort. Und es ermöglicht halt einen leichten Einstieg in die Google-Meta-Welt letzten Endes, ja. Und ich glaube, das ist auch das Ziel der beiden Plattformen, dass der Einstieg erstmal so leicht wie möglich gemacht wird. Die Komplexität wird vielleicht dann etwas größer und dann kommen wir vielleicht wieder als Experten zum Tragen, dass wir sagen, hey, pass auf, du hast es geschafft, da reinzukommen, aber die folgenden Einstellungen müssen noch getroffen werden, dass deine Kampagnen performant laufen.
Apropos Einstellungen, werden wir 2024 noch das Ende der Match-Types sehen, Marc?
Ich habe damit schon gewettet, dass sie 23 auslaufen. Aber meine neue Wette gilt für 2024, dass wahrscheinlich die Match-Types nicht mehr geben wird. Also wir haben ja Exact-Match, Phrase-Match und das Thema Broad-Match letzten Endes. Bei Exact-Match haben wir über die letzten Monate oder Jahre schon gesehen, dass Google gar nicht mehr so Exact-Match ist. Sie setzen für Exact-Match teils schon Synonyme ein und Exact-Match wird eigentlich mehr zu Phrase-Match letzten Endes. Und die große Frage ist, wie lange braucht Google eigentlich überhaupt noch Keywords? Sie können ja mit PMax schon ohne Keywords auch Anzeigen schalten. Da wird dann vielleicht wieder der Connect zwischen Google Ads und SEO wichtig, also SEA und SEO, dass die SEOler gute Landing Pages bauen mit dem entsprechenden Content, dass Google den Inhalt erkennen kann von beiden Seiten, aus Suchmaschinenoptimierungssicht, aber auch aus SEA-Sicht, um da dann gute Anzeigen schalten zu können. Und der Part wird, glaube ich, aus meiner Sicht auch immer wichtiger, dass die Abteilungen, wenn sie nicht zusammengehören, sich immens austauschen und ja, nutzerzentrierte Landingpages bauen ganz einfach.
Ich muss, glaube ich, noch so kurz einmal Glossar spielen. Also Match Types bei Google Ads bedeutet, dass ich festlege, wie nah muss der Suchbegriff, also das, was derjenige bei Google eingegeben hat, an dem Keyword sein, auf das ich biete. Also muss das dem exakt entsprechen. Also wenn ich schreibe rote Schuhe, muss der dann auch rote Schuhe eingegeben haben, damit meine Anzeige ausgespielt wird? Oder darf der zum Beispiel auch schreiben Schuhe in Rot? Und dann werden meine Anzeigen dafür ausgespielt. Das sind die sogenannten Match-Types. Und so in grauer Uhrzeit gab es da natürlich ganz ausgeklügelte Strategien. Was hat man wo ausgeschlossen? Was ist auf welche Landingpage gegangen und so weiter. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich. Ann-Kathrin, würde ich jetzt eine Parallele ziehen zu dem Targeting, wie es früher war, dass man da sehr detailliert und sehr kleinteilig vorgegangen ist, ähnlich wie bei den Match-Types. Und wir sehen da jetzt, glaube ich, so bei beiden so ein bisschen die Tendenzen, so Mensch, halt dich da raus, die KI oder die künstliche Intelligenz, der Algorithmus, wie auch immer, die Linien verschwimmen da ja gerade, die wissen schon, was sie tun.
Ja, ja, es hat eigentlich tatsächlich vor irgendwie 1,5 Jahren angefangen mit Audience Expansion, wo du einfach noch so einen Haken setzen konntest, dass die, du hattest zwar ein Targeting voreingestellt, also sagen wir es mal, Frauen ab 35, die Yoga mögen oder so, und dann hast du auf Audience Expansion geklickt und ab da hat Meta das dann eigentlich nur noch als, sag ich mal, Hinweis genommen, welches Targeting denn jetzt tatsächlich genutzt werden soll. Und jetzt gibt's ja auch schon Advantage Plus Targeting, wo du halt gar nichts mehr groß einstellst. Oder halt die Advantage Plus Kampagnen, also Shopping-Kampagnen, ja, wo es gar keine Targeting-Ebene mehr gibt.
Krass. Und ich muss uns jetzt erstmal gegenseitig alle gratulieren. Wir sind bisher noch ohne das Stichwort ChatGPT ausgekommen, das ich jetzt mal einfach so in die Runde werfen möchte, weil wir haben jetzt festgestellt, okay, und nächstes Jahr wird vielleicht noch mehr vom Thema quasi normales operatives Einstellen von Kampagnen anlegen, von Kampagnen mehr Richtung Kreation gehen. Und jetzt haben wir ja einmal gesehen, okay, in Performance Max und Advantage Plus gibt es mittlerweile sogar auch dort Hilfe durch den Algorithmus, dass im Endeffekt Werbemittel komplett aus Assets zusammengestellt werden. Und jetzt können wir ja sogar die Assets noch mit KI bauen. Oder sagt ihr, nee, das ist einfach zu weit weg, das macht ihr noch nicht oder es macht keinen Sinn. Ich bin total gespannt auf eure Meinung.
Naja.
Naja, okay.
Nein. Also aus meiner Sicht teilweise halt. Ne? Also nicht so, dass du jetzt sagst, hey, Midjourney, bau mir mal jetzt mal ein Creative dazu mit Overlays und allem. Das funktioniert aus meiner Sicht noch gar nicht so. Aber du kannst halt einzelne, also die Creation an sich wird eben effizienter und auch irgendwo kostengünstiger, ja, weil du kannst ja mit den unterschiedlichsten AI-Tools eben in der Erstellung der Creatives so Steps ersetzen. Also zum Beispiel kannst du halt über 11 Labs Voiceovers generieren, ja, wo du sogar, ich habe mal meine eigene Stimme quasi eingesprochen und dann halt einfach gibst du einen Text ein und dann liest 11 Labs dir halt quasi in meiner Stimme diesen Text sozusagen vor. Du sprichst den so, dass auch authentisch eben rüberkommt. Der Kunde dachte tatsächlich, ich habe das Ding eingesprochen. genau, also oder dann mit Midjourney, ne, irgendwo so Shootings ersetzen, dass du halt vielleicht nicht mehr immer ein neues Model-Shooting machen musst oder so. Aber so ganz einen Prozess, wie man wirklich komplett mit KI die Creation ersetzen kann, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht.
Bei Google gibt es so das Thema generative AI letzten Endes. Das ist eine Erweiterung der PMax-Kampagnen oder ein Ausbau der PMax-Kampagnen, wo du dann auch schon einzelne Assets dann automatisch erstellen lassen kannst. Du brauchst einen entsprechenden Hintergrund, du setzt eine Person davor oder ein Tier, je nachdem, und kannst es dann letzten Endes dir erstellen lassen, ermöglicht natürlich eine schnelle Skalierung, dass du sagst, okay, du kannst jetzt jedes Produkt, jedes Thema letzten Endes bewerben. Du kannst sicherlich dann auch Sprachen übersetzen lassen. Das heißt, du kannst in neue Länder entsprechend auch reingehen. Und auch hier wird dann wieder die Einstiegshürde letzten Endes geringer. Und und die Kunden können relativ schnell ihre Sachen bewerben, ihre Produkte und so weiter und so fort.
Ich würde beim Stichwort Kunden das vor allem auch interessieren, wie sind eure Kunden der Ressource gegenüber jetzt eingestellt, weil ja gerne mal so die Wahrnehmung ist, mit KI geht das alles viel, viel schneller. Also habt ihr da Themen mit Kunden, die sagen, super, nehmt KI, dann wird's günstiger für uns, oder die sagen, bitte kein KI, das ist so plump. Also wie gehen eure Kunden so mit dem Thema KI um? Wie denkt die Welt außerhalb unserer Online-Marketing-Bubble da über das Thema KI und den Einsatz von KI für ihre Aufträge?
Also wir haben tatsächlich einige Kunden, die auf uns zugekommen sind, weil sie über KI Assets erstellen wollten. Das haben wir dann auch gemacht und die getestet. Das heißt, die waren da eigentlich total offen. Und gerade auch so beim Thema Voice-Over ist es ja super, also es birgt ja extrem viel Effizienz, ne? Weil ich kann jetzt halt einfach sagen, ich baue mir mal kurz ein Voice-Over halt innerhalb von irgendwie einer Minute. Ich muss dafür nichts zahlen. Das heißt, die Kosten, die ich eben für die Creator dann ja wiederum hätte und die Zeit, die da auch wieder draufgehen würde, die habe ich ja alle nicht. Das heißt, die Kunden sind da eigentlich total happy, wenn wir das nutzen und wollen das Ganze auch testen.
Ich denke auch, die meisten sind dem Ganzen sehr positiv gegenübergestellt. Viele bekommen vielleicht auch gar nicht mit, dass ein Anzeigentext über einen Chatbot oder über ChatGPT gebaut wurde. Und es hilft ja uns ungemein letzten Endes auch Themen, wo wir vielleicht noch nicht so tief drin sind, Nischen oder sonst irgendwas, schnell zu erfassen, dann Anzeigenentwurf zu liefern sozusagen, den wir dann wieder auch mit den Kunden verfeinern können und anpassen können. Und letzten Endes steigert es die Qualität des Produktes, was hinten rausfällt.
Ja. Cool. Wenn du, liebe Ann-Kathrin, heute eine Empfehlung geben müsstest für ein Unternehmen, das mit Meta-Ads anfangen will, aber erstmal im Kleinen, das heißt, die wollen es erstmal selber machen und sich danach eine Agentur leisten. Was würdest du denen so an die Hand geben? So, wie starte ich jetzt mit Meta-Ads, mit einem, sag ich mal, überschaubaren Budget, für das sich noch nicht eine große Agentur lohnt?
Meinst du jetzt vom Setup her und Co?
Genau, oder? Also was wäre so Schritt 1, Schritt 2, was schaut man sich an, was sind so die wichtigsten Dinge, die man verstanden haben muss, um 2024 mal loslegen zu können mit Meta-Ads?
Ja, also es kommt natürlich super stark darauf an, was dein Businessmodell ist und was du halt am Ende erreichen willst. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, was ich in den 121-Watt-Seminaren auch immer sehr deutlich und sehr oft sage. Erstmal sich überlegen, was ist denn mein Business-Ziel und dann eben die Strategie überhaupt auf Meta, also Strategiefindung für Meta eben zu starten. Wir können jetzt ja einfach mal ein Beispiel aus dem E-Com nehmen. Also wenn jetzt das Businessmodell E-Commerce ist und du verkaufst halt Produkte online, dann ist aus meiner Sicht das Wichtigste erstmal so zu verstehen, okay, welche Produkte verkaufen sich eben gut sowieso? Ja, also welche Produkte sind die mit einem guten Produktmarktfit? Und welche sind auch für Push-Marketing halt geeignet? Ja, weil nicht jedes Produkt ist irgendwo für Push-Marketing geeignet. Büroklammern beispielsweise würden sich jetzt nicht so gut über Push-Marketing verkaufen. Aber zum Beispiel ein Starter-Set, ja, mit den unterschiedlichsten Teesorten eines E-Commerces zum Beispiel, ist halt perfekt. Und das ist aus meiner Sicht so strategisch der wichtigste Schritt, erstmal sein Ziel zu definieren und dann eben auch zu definieren, was möchte ich denn überhaupt pushen, also welche Produkte möchte ich pushen? Und dann, ich glaube, wenn du jetzt sagst, übersichtliches Budget, ist es vom Setup her sehr einfach. Das heißt, da brauchen wir natürlich erstmal den Pixel, ja, weil wir wollen ja Conversions generieren. Das heißt, Pixel und Conversion API sind sehr wichtig. Aber im Setup her, im Ads Manager, eine Sale-Kampagne, let's go, mit einem wahrscheinlich sehr offenen Targeting und dann kommt es halt vor allem auf die Creatives an. Das heißt, da ist halt dann wichtig, so unterschiedliche Angles sich zu definieren, auch mal vielleicht Bewertungen sich anzugucken von sich selbst oder den Wettbewerbern und eben zu schauen, was sind denn die Verkaufsargumente, was sind wirklich die Pains und Gains der Nutzer und die dann eben aufzugreifen und in unterschiedlichen Creatives eben zu testen.
Mhm. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Und jetzt bin ich fertig mit meinen Meta-Ads, lieber Marc, und komme zu dir und sag: Und jetzt will ich mit Google-Ads anfangen. Kann aber jetzt noch nicht das volle Budget für dich und deine Agentur ausgeben, lieber Marc. Welche Tipps gibst du mir?
Okay, wenn die Ann-Kathrin pusht, pulle ich. Ja, und zwar mit einer Suchkampagne. Wenn der Bedarf geschaffen wurde letzten Endes und der Bedarf gedeckt werden soll und der Kunde seinen Wunsch am Suchschlitz äußert, sollten wir mit einer Suchkampagne dann gegebenenfalls starten, wo wir auf die Keywords targeten können, die für uns relevant sind, die wahrscheinlich auch mit einer Conversion-Wahrscheinlichkeit entsprechend rausgehen. Also ich würde mit einer Suchkampagne starten. Keine Kampagne ohne Ziel, wie die Ann-Kathrin auch schon gesagt hat. Irgendein Ziel soll verfolgt werden. Das Ziel kann ich dann meistens nur mitmessen, wenn ich auch ein Conversion-Tracking implementiert habe. Sei es jetzt das Google-eigene, über Google Ads letzten Endes, über Google Analytics beispielsweise. Im besten Fall ist es vielleicht noch 2024 auch gleich noch serverseitig eingerichtet, dass ich First-Party-Cookie bin und ich dann trotzdem meine Daten noch habe sozusagen und auf den Daten dann auch optimieren kann. Und wenn ich das Ganze gemacht habe, kann ich vielleicht auch nochmal über eine PMAX-Kampagne, die ja auch Shopping mit vereint oder in sich vereint letzten Endes starten, um dann auch noch in den Preisvergleich mit einzusteigen, um so dann beide Wege zu haben. Ja, einmal der Kunde, der explizit danach sucht und schon weiß, wo er einen Artikel vielleicht auch kaufen möchte, und einer, der noch ein bisschen ungewiss ist, der nochmal in den Preisvergleich rein möchte, und dann eben kann ich den dann über eine Shopping-Kampagne abziehen.
Weißt du, was ich da toll finde, Christoph, an dem, was die beiden gerade gesagt haben, dass es mit den ganz absoluten Basics losgeht, die schon wahrscheinlich 1985 der wichtigste erste Schritt waren, egal ob wir jetzt KI, ChatGPT und wie es, was es alles da so gibt, haben. Und dahin ist es, was willst du eigentlich? Das finde ich großartig, Christoph.
Und unterwegs, aber das ist so mein Takeaway, ne? Die KI hat es deutlich einfacher gemacht. Also am Ende sind so ein bisschen die Eintrittsbarrieren auch vielleicht für so kleine Unternehmen ein Stück weit gesunken. Das finde ich hochinteressant. Jetzt haben wir ja unglaublich viel über zwei Plattformen gesprochen, ne? Aber sozusagen das Thema Paid Ads besteht ja durchaus auch aus noch mehr, ne? Also gerade so im Social Media Umfeld haben wir ja durchaus eine ganze Menge anderer Dinge, die da noch lange Zeit auch sehr, sehr gehypt wurden. Ich denke da nur an TikTok-Ads, LinkedIn-Ads oder solche Sachen. Marc, Bing ist auch, finde ich, total interessant. Schaffen die irgendwie so ein Revival ihrer Suchmaschine durch die ChatGPT-4-Integration, die sie jetzt ja schon fast ein halbes Jahr haben und insofern ein halbes Jahr länger am Markt sind als jetzt Google mit ihrer Generative Search Experience. Mich würde mal interessieren, wie seht ihr sozusagen diese Plattformen? Wird sich da was verschieben? Werden wir mehr oder weniger in demselben Setup bleiben? Wie ist da eure Meinung?
Aus meiner Sicht wird das Thema ziemlich ähnlich bleiben, auch 2024. Was ich zuletzt im Bing-Konto gesehen habe, es gibt ja schon länger letzten Endes, dass du auch über die Google API gehen kannst, dir entsprechende Kampagnen importieren kannst, die bei Google schon gut funktionieren. Bing gibt es letzten Endes auch noch ein WKZ aktuell im Januar, glaube ich, dass du sagst, hey, wenn du Google anzapfst, ja, und Best-Performer-Kampagnen rüberziehst, unterstützen wir dich da entsprechend auch nochmal. Spannend wird es natürlich dann, wenn das Thema ChatGPT in die Suche mit einfließt, wenn die Ergebnisse anders aufbereitet werden, welchen Platz werden da die entsprechenden Kanäle noch einnehmen, beziehungsweise wie wird der Kundentraffic dann auch geleitet werden. Das bleibt auf jeden Fall spannend in 2024.
Ähnlich.
Katrin, deine 5 Cents.
Ja, okay. Ich sehe das ähnlich. Also wir machen natürlich auch viel so TikTok-Ads und das wurde jetzt ja schon, wie du gesagt hast, schon extrem krass gehypt, so die letzten 1,5 Jahre, wo plötzlich jede Marke irgendwie Panik gekriegt hat, jetzt müssen sie auch TikTok-Ads schalten, weil die CPMs sind so günstig und die sind ja auch wirklich sehr günstig, also die sind auch immer noch so günstig. Ich würde schon sagen, dass bei, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich so 60-70% unserer Kunden schalten mir auch TikTok-Ads. Aber der Prozentsatz der Ads ist extrem deutlich niedriger, oder der Prozentsatz des Ad-Spends ist halt deutlich niedriger. Also die CPMs sind sehr gut, aber die Conversion Rate halt noch nicht. Und deswegen, wenn wir uns jetzt im E-Commerce-Bereich so befinden, dann muss ich sagen, war der Hype vielleicht nicht ganz gerechtfertigt zu den letzten 1,5 Jahre. Und die Plattform hat es nicht geschafft, aufs selbe Level zu kommen wie Meta, jedenfalls bisher noch nicht. Heißt jetzt nicht, dass man es nicht testen kann, ne? Und heißt auch nicht, dass es nicht ein 10% vom Ad-Spend sein kann, den man da ausgibt. Und dass es jetzt nichts bringt oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber zumindest für den E-Com-Bereich hat sich es nicht so ganz gefestigt, wie man eigentlich gedacht hat. Wenn wir über Branding sprechen, dann ist es sicherlich wieder was anderes. Weil da hast du ja eben nicht so diese krasse Conversion Rate, die du irgendwie erreichen musst. Du brauchst nicht diese Kaufkraft. Und da sind natürlich so niedrige CPMs schon sehr auch von Vorteil.
Okay.
Jetzt hat ja Instagram gerade vor einigen Wochen im deutschen Raum noch ein kleines weiteres Netzwerk nachgeschoben. Threads. Habt ihr da schon, oder hast du, Ann-Kathrin, da schon eine Einschätzung? Gibt's da irgendwie jetzt dann auch Ads? Oder ist das so ein Strohfeuer? Ist das so ein Clubhouse unter den Social Networks? Hast du da schon so ein bisschen deine organischen Fühler ausgestreckt, um zu schauen, was kommt da auf uns zu?
Also ich habe eigentlich schon gedacht, also dass es eher ist wie Clubhouse. Jetzt gerade zweifle ich noch mal so ein bisschen dran. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, muss ich sagen. Deswegen, dazu will ich jetzt noch keine Aussage tätigen. Aber wenn es nicht so sein sollte wie Clubhouse, dann kann man da bestimmt irgendwann Ad schalten. Da bin ich mir sicher.
Also für alle da draußen, die mit Threads jetzt noch nichts anfangen können, ist es im Endeffekt der Twitter oder X, X, muss man ja sagen, Konkurrent aus dem Hause Meta, oder?
Ja, ja. Okay, da hat Mark sich gedacht, nutze die Opportunität, während Elon Musk Twitter zu Ex gemacht hat und springt bei dem Mark mit rein. Ne?
Ich hab auch gelesen, dass der Threads tatsächlich, ich glaube TikTok sogar, ich hoffe das stimmt, ich habe es nur zufällig irgendwie so beim Googlen gelesen, dass die sogar TikTok, was die ersten, die Benchmarks angeht, geschlagen haben vom Zeitlimit her, also die maximalen Mitglieder sozusagen. Aber das war natürlich auch wahnsinnig smart gemacht. Jeder, der ein Instagram-Profil hatte, hatte mit einem Klick plötzlich ein Threads-Profil oder kann das haben, wenn er denn das möchte. Das ist natürlich wahnsinnig smart, nicht eine neue Plattform aufzumachen, die dann das dritte Kind im Bunde ist zwischen Facebook und Instagram und jetzt dann auch noch Threads. Und dann muss man es erst anlegen, dann verknüpfen, sondern dass man aus dem einen sofort das andere mit einem Klick anlegen kann, ist natürlich auch schon sehr smart gemacht.
Ja, entscheidend wird ja sein, ob die ganzen politischen sozusagen Kommunikatoren am Ende auch dieses Threads-Angebot wahrnehmen und diese politische PR-orientierte Kommunikation umzieht in das neue Netzwerk. Ne? Und ich glaube, dann könnte ich dem schon persönlich eine Chance geben. Also das, aber die Leute müssen es halt akzeptieren, ne? Und sagen, also jetzt kommuniziere ich halt nicht mehr auf X, sondern auf dem eigentlich anderen Bad Guy, ne? Bevor es sozusagen der Musk geworden war, hatten wir ja alle einen anderen Bad Guy. Ne? Ja. Also irgendjemand, der muss dann immer sozusagen den schwarzen Peter haben, habe ich so gesagt.
Das hast du schön ausgedrückt.
Ich finde auch. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wer wird den schwarzen Peter 2024 zugeschoben bekommen? Wir bleiben dran. Wir sind gespannt. Und wenn du sagst, ja, Sarah, warte mal, jetzt hast du irgendwas von Threads erzählt und von irgendwie allem, was so letztes Jahr war. Ich habe letztes Jahr auf einer einsamen Insel gelebt und das nicht so mitgeschnitten. Kein Problem. Wir haben für dich vorgesorgt. Und zwar der 121-Stunden-Talk hat immer die besten ExpertInnen zum Thema Online-Marketing zu Gast, und zwar schon jetzt inzwischen, ich glaube, im dritten Jahr. Das heißt, du hast jede Menge nachzuholen. Wenn du dem 121-Stunden-Talk abonnierst, wirst du auch in Zukunft immer up-to-date bleiben. Und du sagst, hey, das war jetzt irgendwie echt ein netter Talk, bei dem ich was gelernt habe, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wer den Talk schon öfter gehört hat, der weiß, dass es Tradition ist. Unseren Gästen gehört das letzte Wort. Deswegen schicke ich euch noch ganz kurz zum Christoph, bevor dann der Marc anfangen darf und die Ann-Kathrin das Format abrundet.
Genau, und ich möchte mich erstmal bei euch beiden ganz herzlich bedanken, dass ihr uns mit eurem Fachwissen hier sozusagen die letzten 30, 40 Minuten ein Stück weit begleitet habt. Und ich hoffe, allen anderen hat es gefallen. Und Marc, ich bin jetzt total gespannt auf deine berühmten letzten Worte.
Und okay, die berühmten letzten Worte für 2024. Bei all den Advanced-Themen, die es da draußen gibt, ist es, glaube ich, auch nach wie vor auch 2024 wichtig, die Basics richtig zu machen, ja, und mit den Basic-Kampagnen anzufangen, dass das Tracking passt, dass die Conversion-Rate hinten raus auch passt, dass ich vielleicht auch mal in die Conversion-Rate-Optimierung gehe, ja, und nicht nur Traffic auf die Webseite schaufel, sondern auch das Ergebnis muss letzten Endes stimmen. Und wenn man das auch für 2024 beherzigt und vielleicht auch mal selektiv Advanced-Themen einsetzt, dann kann das Ganze ganz gut werden und man ist auch erfolgreich und das Ganze macht auch Spaß. Aber nicht sofort aus meiner Sicht bei den Advanced-Themen einsteigen, sondern erstmal die Basis richtig machen, sodass das ganze Modell dann auch passt in sich.
Darauf aufbauend, lasst euch nicht von den ganzen KI-Tools, die es da gibt, zu sehr ablenken. Das heißt, vergesst nicht, während ihr versucht, Dinge sehr effizient zu bauen und Prozesse effizient zu bauen, auch überhaupt zu überlegen, welche Prozesse sind es denn? Passen die Konzepte? Passt die Strategie überhaupt? Also auch hier, wie Marc gerade gesagt hat, wirklich an den Basics ansetzen. Wenn die passen, dann können wir das Ganze effizient aufbauen. Aber die Basics müssen erstmal passen. Ansonsten bringt das Ganze leider nichts.
Sagen an Katrin und Marc, Paid-Ads-Experten bei der 121 Watt. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht mit euch.